Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir haben ja gerade Gott bekannt als den Gott, auch von dem wir wissen und glauben, dass er es gut mit uns meint, dass er, habe ich ja zu Anfang schon erinnert, die Welt wunderbar geschaffen hat. Und vieles ist ja auch wunderbar und wir dürfen es genießen. Und zugleich wissen wir eben auch, vieles liegt im Argen. Vieles klappt nicht, passt nicht und es beginnt ja schon mit mir selbst. Die Bibel berichtet, dass das nicht dem entspricht, was sich Gott so von Anfang an ausgedacht hat. Da erfahren wir vielmehr, dass Gott alles wunderbar geschaffen hat und dass auch er eine ganz besondere Beziehung zu uns Menschen gesucht hat. Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild, zu seinem Gegenüber, steht da im ersten Buch Mose 1. Warum? Das steht da nicht unmittelbar, aber wenn man sich das Gesamtbild der Bibel anschaut, dann gibt es eine einfache Antwort. Die hängt mit Gottes Wesen zusammen. Gottes Wesen ist Liebe. Und Liebe ist immer auf Beziehung aus. Natürlich verwenden wir den Ausdruck Liebe heutzutage für alles Mögliche. Ich liebe Nutella und ich liebe, Wiener Schnitzel oder was auch immer. Aber im Kern geht es, wenn wir Liebe wirklich mal ein bisschen ernster nehmen, als nur so flapsig dahergeredet, geht es um Beziehung. Liebe braucht ein Gegenüber. Und das ist der eigentliche Grund, warum Gott den Menschen zu seinem Bild, zu seinem Ebenbild schafft. Also, was male ich jetzt hier hin? Schon von Anfang an der Geschichte steht über uns Liebe. Und da macht man das Herz. Ich lese gerade das Buch, Wofür mein Herz schlägt, ist von Hans-Peter Reuer, jenem genialen Prediger, der vor 6,5 Jahren in seinen geliebten Bergen ums Leben gekommen ist. Er sagt, die Bibel spricht eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite über Beziehung. Der Mensch ist nicht geschaffen an sich oder für sich, sondern der Mensch ist geschaffen, um in Beziehung mit anderen zu sein. Wenn es einen Menschen gäbe, nur mal hypothetisch, der keine einzige positive Beziehung zu anderen Menschen hätte, auch keine Beziehung zu Gott, so Reuer, wäre dieser Mensch eigentlich lebendig tot. Man könnte sagen, er existiert, aber er lebt nicht. Erfüllt leben können wir nur in Beziehungen. Der jüdische Philosoph Martin Buber hat es einmal so ausgedrückt, der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. Doch just in dieser Frage der Beziehung gibt es einen Knacks, einen gewaltigen Knacks. Und davon berichtet das dritte Kapitel im ersten Buch Mose, ein ziemlich langer Text, einfach nochmal drauf einlassen. Da heißt es, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und auch er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er, Adam, sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren auf dem Felde, auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihnen die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Kommen noch ein paar Verse, die lasse ich jetzt mal weg. Wobei interessant ist, dass Gott am Schluss doch noch mal auch eine Art Schutz für diesen Menschen, der das Paradies verlässt, gewährt. Grundsätzlich vermute ich, dass die meisten von Ihnen, die meisten von euch diesen Text, diese Szene kennen. Und es ist ja auch ein Bild, eine Szene, die sich viele Künstler zum Vorbild genommen haben. Schriftsteller haben darüber geschrieben. Und wir ahnen ja, dass es nicht da nur um irgendwas ging, was vor Urzeiten vielleicht mal geschah, sondern es geht um uns. Und es deuten auch diese Namen an Adam und Eva. Adam als die Aussage im Hebräischen Mensch. Adam ist Mensch. Und der Name Eva steht für das Leben. Adam und Eva, das soll uns hier also gesagt werden, das sind wir, die wir hier sitzen. Ja, du und ich. Und es geht um unsere Beziehung zu Gott, was wiederum Folgen für die Beziehung zu anderen hat. Jetzt könnte man darüber wahnsinnig viel reden, aber mir sind drei Worte aus diesem Text wichtig, die ich einfach noch mal hervorheben möchte. Der erste Punkt, da ist diese Frage der Schlange, die so listig sagt, sollte Gott gesagt haben. Die Versuchung des Menschen kommt, ebenso wie ja auch in der Geschichte von der Versuchung Jesu im Evangelium, was wir gehört haben, zunächst einmal von außen, von der Schlange in der Bibel, ein Bild für den Teufel. Doch die Frage, die die Schlange stellt, sollte Gott gesagt haben, die steckt spätestens seit dem Sündenfall tief in uns allen drin. Sollte Gott gesagt haben? Damit fängt der Zweifel an. Gottes Reden wird in Frage gestellt. Dabei nimmt es ja die Schlange gar nicht so genau. Sollte gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, da wird schnell mal übertrieben. Das eine ist ja ein bisschen richtig, aber es wird sofort ausgedehnt auf alles Mögliche. Also so eine Halbwahrheit, halbe Lüge, wie man es auch immer nennen möchte. Ist ja nicht ganz falsch, was die Schlange sagt, aber eben auch nicht ganz richtig. Johannes Hartl vom Augsburger Gebetshaus hat in einer Predigt mal gesagt, die größten Häresien, also so Glaubensinterpretationen, die irgendwie immer so schräg vorbeigehen am Kern des Evangeliums, die beginnen nie mit einer ganzen Lüge, sondern immer mit so einer Teilwahrheit, so einer Halbwahrheit oder einer Wahrheit, die sehr einseitig interpretiert wird und die man nicht in Beziehung setzt zu anderen Worten der Schrift. Vielleicht habt ihr in Erinnerung, beim Evangelium, was ihr gehört habt, da verwendet der Teufel sogar Gottes Wort, um Jesus zu versuchen. In der Bibel steht doch drin, du musst deinen Fuß nur Gott wird schon darauf achten, dass du deinen Fuß nicht irgendwo hinsetzt, wo du danach dann runterfällst und die Engel werden dich bewahren. Und jeder denkt an Mendelssohn Bartholdy, okay, manche. Es soll nur zeigen, Halbwahrheiten sind wahnsinnig gefährlich, so wie in diesem Fall. Eigentlich könnte man ja auch sagen, anders interpretiert, Gott bietet dem Menschen das ganze Paradies mit seiner ganzen Fülle. Doch worauf wird der Blick gelenkt? Auf das Defizit. Auf das vermeintliche Defizit. Nicht das, was ich alles habe, zählt, sondern das, was ich nicht habe. Mein Lieblingsbeispiel dazu stammt von Eckhard von Hirschhausen, dem Kabarettisten. Der sagt, wir sind wie kleine Kinder. Denen reicht man eine ganze Palette von bunten Farbstiften und sagt, und jetzt kannst du malen, was du lustig bist. Nur gelb kannst du nicht verwenden. Ich wollte aber gelb. So typisch. Wir blicken so gerne auf das, was wir nicht haben, anstatt auf das Tolle zu schauen, was wir haben. Wir sind so wunderbar beschenkt. Aber wir schauen auf das, was wir nicht haben. Oh, die tollen Klamotten, die der andere hat, das super trendige Handy oder vielleicht später irgendwann mal das Auto, das, mit dem wir uns so toll darstellen könnten. Aber sobald wir ins Vergleichen kommen, ist die Unzufriedenheit programmiert. Aber hier geht es um noch mehr. Gott hat ja tatsächlich eine Grenze gesetzt. Die eine Frucht sollen wir nicht essen, sagt Gott. Was auch sofort die Frage provoziert, ist Gott ein Spielverderber? Einer, der uns das Beste nicht gönnt? Der immer nur sagt, das darfst du nicht und das darfst du nicht? Und da kommt man sehr schnell in den Modus der Schlange hinein, ja? Ins Übertreiben, Gott, er gönnt uns nichts. Und dann kommen die Fragen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass unser Leben in seiner Hand ist und nicht doch in unserer Hand? Egal, ob wir nun an das Thema Abtreibung denken oder aus aktuellem Anlass an die Frage der sogenannten Sterbehilfe. Was für ein verrücktes Wort nebenbei, Sterbehilfe. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass Mann und Frau füreinander bestimmt sind, weil er den Menschen nämlich genauso geschaffen hat? Sollte Gott gemeint haben, dass Sexualität ihren angemessenen und guten Platz allein in der Ehe hat? Sollte Gott wirklich gemeint haben, dass man ein Leben lang einem Partner treu sein kann? Mir ist klar, wer solche Fragen kurz anreißt, der geht auch ein Risiko ein, weil man dann leicht aus dem Blick verlieren kann, dass Gott uns nicht Regeln gibt, um uns einzuengen, sondern weil er uns Grenzen gibt, damit unser Leben gelingt. Ich finde, man kann das vergleichen wie mit Eltern, die ihren Kindern ja auch Grenzen setzen, damit, weil sie das Beste für sie wollen, damit die keine Dummheiten machen. Ja. Das müsste eigentlich weiter ausgeführt werden. Doch an dieser Stelle will ich es einfach mal an dieser Grundsatzfrage belassen, ob wir uns von Gott etwas sagen lassen für unser Leben. Welche Stellung hat Gott in meinem Leben? Welche Stellung hat Gott in deinem Leben? Lassen wir Gott Gott sein? Oder so einen guten alten Mann, der uns nichts zu sagen hat? Vielleicht wollen wir uns ja sogar an seine Stelle setzen. Und das ist das zweite Wort, was in diesem Text drin steckt, was ich so spannend finde. Die Schlange verheißt: An dem Tag, da ihr von dieser Frucht esst, da werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist die eigentliche Versuchung. Hans-Peter Reuer schreibt, der Zerbruch kam, als der Mensch mehr sein wollte als das, wozu er geschaffen worden war. Als er eben nicht mehr nur Mensch, sondern selbst wie Gott sein wollte. Der Mensch war nicht mehr zufrieden damit, Ebenbild Gottes zu sein. Er wollte vielmehr Abbild Gottes sein. Er wollte nicht mehr nur in Beziehung mit Gott leben, sondern er wollte Gott ersetzen, wollte selbst Gott sein. Also selbst entscheiden, was richtig ist. Nicht fragen, was meinst du, Gott? Selbst entscheiden, was gut und böse ist. Autonom sein. Ein höchst interessantes Wort aus dem Griechischen setzt sich zusammen aus Autos, das heißt selbst, und Nomos, das ist das Gesetz. Ich selbst bin mein Gesetzgeber, derjenige, der entscheidet, was richtig und falsch ist, gut und böse. Nun, das Nachdenken über gut und böse ist in der heutigen Welt, in der Welt nach dem Sündenfall, uns als Aufgabe mitgegeben. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber entscheidend ist für mich folgender Gedanke. An dieser Stelle kommt es zu einem Knacks in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. An die Stelle von Vertrauen, Gott, du meinst es gut mit mir, kommt Misstrauen. Meint es Gott wirklich gut? Muss ich mein Leben nicht selbst in die Hand nehmen? Und das ist nicht nur eine Frage von Atheisten. Das kann sehr wohl auch eine Frage im Leben von Christen sein. Genauso eben wie diese erste Frage, sollte Gott gesagt haben. Diesen Knacks, diese Trennung will ich als zweites Symbol hierher malen. Das war die Liebe, das ist der Knacks in der Beziehung, der Bruch. Ich stelle mal folgende Behauptung auf: Das größte Problem unserer Zeit sind nicht die Atheisten, also Menschen, die sowieso nicht an Gott glauben, weil sie ihn aus irgendwelchen Gründen auch nicht kennen. Das größte Problem sind vielmehr religiöse Atheisten, also Menschen, die zwar den Namen Gottes kennen, vielleicht sogar in den Gottesdienst gehen und beten, aber dann unter der Woche so leben, als ob es Gott nicht gäbe. Die Gott letztlich nicht zutrauen, dass er es gut mit uns meint. Vielleicht auch nicht akzeptieren möchten, dass Gott einen Anspruch auf unser Leben hat. Doch genau damit geht das kaputt, was sich Gott so sehnsüchtig wünscht, eben eine vertrauensvolle Beziehung. Die Frage ist, wie geht Gott damit um? Zieht er sich jetzt beleidigt zurück und überlässt den Menschen seinem Schicksal? Damit bin ich bei dem dritten Wort, bei der Reaktion Gottes, der ruft, wo bist du, Adam? Nun, ich denke, jedem von uns ist klar, dass Gott weiß, wo Adam ist. Das ist nicht die Frage eines Unwissenden, der so in einem Labyrinth rumläuft und sucht, ah, wo bist du, Adam? Nein, hier steckt in diesem Satz etwas Zweifaches. Zum einen die Aufforderung, Mensch, gib mir Antwort. Ich rufe dich. Und zugleich ist es die Botschaft eines Gottes, der den Mensch auch in der Sünde nicht aufgibt, der den Mensch sucht, dem Menschen nachgeht. Und auch dafür haben wir so viele wunderbare Geschichten in der Bibel. Die bekannteste ist sicherlich die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Vater dem nachgeht, ihn gar nicht erst ausreden lässt, als der sich wieder auf den Weg nach Hause macht. Das heißt freilich nicht, dass das Handeln von uns Menschen keine Konsequenzen hätte. Hier in dem Text in der Bibel stehen einige Konsequenzen drin. Kinder kriegen, so schön es ist mit Schmerzen verbunden. Geld verdienen ist, selbst wenn es ein toller Job ist, mit Mühen verbunden. Sünde hat Folgen. Das kann man oft im Leben ganz konkret sehen. Was ist, wenn Lüge kommt? Dann geht das Vertrauen zwischen Menschen kaputt. Neid und Gier machen unser Leben kaputt, weil ich mein Leben fremd bestimmen lasse. Und letztlich kommt mit der Sünde der Tod ins Leben, wie es dann bei Paulus heißt. Der Sünde sollt, also die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Was ist damit gemeint? Ist damit unser Sterben gemeint? Also, dass wir alle irgendwann einmal sterben müssen? Eins ist ja bekanntlich sicher, der Tod. Das zwar auch, aber in erster Linie geht es um ein Thema, das uns schon von Anfang an der Bibel begegnet, nämlich das Thema Beziehung. Es geht genau um diese Frage, dass Gott uns liebt und dass da ein Bruch ist. Diese Sünde macht unsere Beziehung zu Gott kaputt. Wenn wir uns an die Stelle Gottes setzen wollen, erstirbt die Freundschaft zum Schöpfer. Und das nennt die Bibel Tod. Das mag uns unlogisch erklingen, das sind Menschen, die sind quicklebendig äußerlich und sind in den Augen Gottes tot. Tot, weil sie keine Beziehung zu ihm haben. Leben heißt eine Beziehung mit Gott haben. Tod heißt keine Beziehung zu Gott haben. Vielleicht haben wir auch schon mal diesen Ausdruck gehört, da kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen, dass jemand sagt, wo eine Beziehung kaputt gegangen ist, du bist für mich gestorben. Ja, der ist für mich gestorben. Das ist so ein starker Zerbruch gewesen, dass man sagt, diese Beziehung, das ist tot für mich. Doch die gerade zitierte Paulusstelle, die geht noch weiter. Da heißt es, der Sünde sollt ist der Tod, Gottes Gabe aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott gibt den Sündern nicht auf. Gott will nicht, dass wir ins ewige Verderben laufen. Im Gegenteil, er will, dass unser Leben gelingt. Hier und heute und dass unser Leben in Ewigkeit Bestand hat. Wie geschieht das? Es geschieht dadurch, dass Jesus am Kreuz von Golgatha die Kluft zwischen Gott und uns überbrückt. Die Bibel hat auch dafür verschiedene Bezeichnungen. Es steht an einer Stelle, dass Jesus der neue Adam ist. Das soll heißen, so wie wir alle in Adam der Sünde unterworfen sind, so können wir alle in Jesus, dem neuen Adam, davon frei werden. Denn er hat, wie wir im Evangelium gehört haben, der Versuchung widerstanden und die Werke des Teufels zerstört. Das dürfen auch wir für uns in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, wo Sie in der Beziehung zu Jesus stehen, wo du in der Beziehung zu Jesus stehst. Vielleicht erkennst du wie Adam, dass du vor Gott nicht bestehen kannst. Das ist ja der eigentliche Hintergrund dafür, dass er sagt, ich bin nackt, ich bin bloß, vor dir Gott kann ich nicht bestehen. Vor dir Gott kann ich mit meiner Schuld, mit all meinen Versuchungen, denen ich in meinem Leben erlegen bin, nicht bestehen. Dann möchte ich Sie, dann möchte ich dich einladen, dieses Angebot von Jesus ganz neu persönlich anzunehmen, auf sein Kreuz zu schauen und die Schuld am Kreuz abzuladen und dir dann von Jesus helfen lassen, nach und nach, im Hinfallen und wieder aufstehen, auch mit all den Versuchungen, die wir haben, immer wieder zurechtzukommen. Ich möchte diesen Gedanken heute einmal konkret werden lassen. Ich habe nämlich in letzter Zeit bei Gottesdiensten, egal ob hier oder woanders, oft das Gefühl, dass etwas fehlt. Wir hören viel, wir hören viel Gutes, und ich habe manchmal das Gefühl, es bleibt so ein bisschen hier im Kopf stecken. Wir sitzen dann da und sagen, naja, hat er ganz gut gepredigt oder nicht? Stimmt schon, passt irgendwie. Mich bewegt, wie wir Antwort geben auf das, was Gott uns sagt. Natürlich weiß ich, dass viele Lieder in den Gottesdiensten, viele Teile auch der Liturgie sind Antworten auf Gottes Reden. Das kann ein Sündenbekenntnis sein, ein Glaubensbekenntnis, das ich ganz bewusst mitbete. Doch ich möchte euch heute bitten, ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen, zu prüfen, ob und wie Sie, wie du auf das Gehörte reagieren möchtest. Adam, wo bist du? Diese Frage richtet Gott heute Morgen an jeden von uns. Egal, ob wir Jesus schon lange nachfolgen oder ob wir heute vielleicht zum ersten Mal die bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus wagen. Ich sage euch eins, die bewusste Entscheidung für Jesus, also Ja zu sagen zu dem, was uns Gott in der Taufe auch schon zugesagt hat, ist ganz elementar wichtig. Die Bibel sagt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Doch letztendlich ist an jedem neuen Tag die Entscheidung wichtig, zu Gott Ja zu sagen. Zu sagen, ich will so leben, wie es der Beziehung mit dir entspricht. Deshalb möchte ich euch heute Morgen ein gemeinsames Gebet vorschlagen, ein Gebet, das ihr vielleicht auch von Evangelisationen kennt. Und ich lade dich ein, die Worte, wenn sie für dich passen, mitzusprechen und zu deinem persönlichen Bekenntnis zu machen. Also, betet einfach mit, wenn es für euch passt. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. So oft will ich mein Leben selbst bestimmen ohne dich. Ich erkenne an, dass das Sünde ist. Doch ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist, um mir ewiges Leben zu schenken. Dieses Geschenk nehme ich ganz bewusst an. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist. Ich gebe dir mein Leben mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich, so wie du mich haben möchtest, durch deinen Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.